Viel, viel Freude mitten in einer destruktiven und negativen Welt. Und für mich ist diese Predigt ein Protest, ein innerer Schrei an gegen diese ganze destruktive und düstere Stimmung, die ich gerade empfinde. Tagtäglich höre ich, Deutschland geht den Bach runter und alles so schwierig und so schlimm. Da müssen und dürfen wir als Christen nicht mitmachen. Für uns gibt es viel, viel Grund zur Freude. Und zu Beginn bitte ich euch mal, in euren Erinnerungen zu kramen und einfach mal kurz euch zu überlegen, was für eine schöne Erinnerung habe ich an meinen eigenen Vater. Eine kleine, schöne Erinnerung an den eigenen Vater. Ich weiß, dass manche, ein paar wenige von uns, sich nicht an ihren eigenen Vater erinnern können. Das tut mir leid, das ist die Ausnahme. Aber die allermeisten haben Erinnerungen und hatten einen Vater und haben Zeit mit ihrem Vater verbracht. Aber wir leben in so einer negativen und destruktiven Welt, dass es schon fast unanständig ist, gute Geschichten über den eigenen Vater erzählen. Weil die Väter, die haben einen schlechten Ruf, gell? Die sind gewalttätig und missbräuchlich oder abwesend. Die sind immer schwierig, wird immer problematisiert. So nehme ich es wahr. Dabei gibt es Gutes und fast jeder Vater, so schlechter und so schwieriger war, hat wenigstens einmal irgendwann etwas Gutes gemacht. Und diese eine gute Tat, die ist es wert, dass wir sie erinnern. Weil das macht was mit uns, das hebt uns hoch, das hebt uns raus, das bringt uns raus aus diesem Strudel von Negativität und Destruktivität. Also überleg mal ganz kurz für einen Moment, welche schöne Erinnerung an deinen eigenen Vater kommt dir gerade, schenkt dir Gott vielleicht gerade jetzt im Moment in diesem Gottesdienst. Ich kann mal eine kleine Geschichte teilen. Ich hatte ja ein bisschen länger Vorlauf, um mich vorzubereiten. Und in mir ist eine kleine banale Erinnerung aufgestiegen, aber die erfüllt mich trotzdem mit Freude. Ich denke, ich war so 12 Jahre alt. Ich war im Fußballverein SV Deisendorf Bambergen, da unten hier. Das große Talent der Zukunft. Und wir hatten ein Auswärtsspiel in Hödingen, da 10 Kilometer von hier. Mein Vater, Landwirt, schwer beschäftigt, großer Betrieb, immer am Arbeiten. War immer viel los, samstags hatte der jetzt da nicht wirklich viel Zeit, aber ich erinnere mich, wir hatten dieses Auswärtsspiel in Hödingen und das Spiel geht los und ich sehe, wie ein Traktor mit einer Feldspritze vorbeifährt, blinkt, abbiegt, da hält und mein Vater steigt aus dem Traktor aus und lehnt sich so an die Bande und nimmt sich Zeit und schaut das ganze Spiel an, das ich da mache. Gell? Das war für mich wirklich eine richtig schöne Erfahrung, vielleicht auch, weil er es nicht immer gemacht hat, eigentlich nur einmal, aber dieses einmal, gell, das hat mir gezeigt, ich bin ihm wichtig, das war kostbar, das ist für mich ein ganz großer Schatz. Diese eine Erfahrung, habe ich jetzt geteilt. Die Martina, die habe ich auch gebeten, im Vorfeld auch noch eine Erfahrung zu geben, dass wir auch die weibliche Seite heute stärker reinbringen. Wir Männer sind auf dem Männerwochenende, heute müssen wir die Frauen ein bisschen mehr ins Licht rücken. Eine Erfahrung mit deinem Vater.
Ja, lustigerweise ist bei mir auch Sport. Und zwar mit meinem Papa war es so, dass man mit ihm Sport gucken ging. Durfte und er hat einem immer mitgenommen und ich habe das sehr, sehr geschätzt. Meistens war ich dann alleine mit meinem Papa unterwegs und durfte Fußballmatches angucken, Eishockey und ich habe es einfach geliebt, mit ihm da einzutauchen, zu philosophieren und wenn dann das eigene Team noch gewonnen hat, das war Hammer und wenn man dann auch noch alleine in der Nacht heim durfte, wenn alle anderen schon schlafen mussten und man ist mit dem Papa noch unterwegs gewesen, das war richtig, richtig. Mhm.
Danke, Martina. Dein Vater hat sich Zeit genommen, ihr habt es geteilt. Wunderbar. Und das macht was mit uns, gell? Und wir müssen diese Geschichten erzählen. Hier gibt's viele Väter und die allermeisten Väter werden heute gute Dinge tun. Absichtlich oder unabsichtlich. Die werden es tun, weil sie Väter sind, weil Väter ebenso sind, gell? Und es ist wichtig, dass wir nicht in diesen Strudel von negativ, dass wir da verhaften und uns da hineinziehen lassen. Jetzt aber gehen wir einen Schritt weiter und von den Geschichten über unsere irdischen Väter gehen wir ins Nachdenken über unseren himmlischen Vater, der noch viel, viel, viel besser ist, viel größer und viel schöner als unsere irdischen Väter jemals sein könnten. Wir meditieren, wir denken über unseren himmlischen Vater nach. Und anleiten tut uns heute Morgen dabei David, der große König, der Barde, der Liedermacher, der Sänger, der Krieger, der Kämpfer. Und er hat ja, wir würden heute sagen, verschiedene Poetries geschrieben, Psalmen, Lieder, Gebete. Und eins schauen wir uns an, Psalm 103 von David, der den verfasst hat. Und der geht folgendermaßen los. Ich habe die gute Nachricht-Übersetzung gewählt. Die klingt ein bisschen anders wie die Luther-Übersetzung, die wahrscheinlich manche kennen. David sagt, auf mein Herz, preise den Herrn. Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für dich getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, das ist so die gängigere Formulierung, aber mir gefällt auch diese Formulierung sehr gut. Herz, Seele, der innere Mensch, die Aufforderung, die David, der Mann Gottes, der Herzensmann Gottes, sich selber gibt, der gibt sich seinen heiligen Arschtritt, könnte man sagen, sag auf David, auf, lobe den Herrn, alles was in mir ist, mein Herz, meine Seele, soll Gott preisen. Und offensichtlich brauchen wir das. Wir brauchen immer wieder einen Aufstand gegen das Vergessen, einen Aufstand gegen die Negativität, einen Aufstand gegen die Dunkelheit, wo wir uns wieder ausrichten auf Gott. Denn die natürliche Richtung, ja, ist es die Schwerkraft, mich zieht sie immer wieder nach unten. Wenn ich nichts tue, wenn ich passiv bleibe, dann kommt wieder das Negative und das Destruktive. Wenn ich lange Autofahrten habe, ich liebe das, dann höre ich kein Radio und ich höre auch keinen Podcast, gar nichts. Ich fahre einfach da und lasse meine Gedanken kreisen, gell? Und ich lasse meine Gedanken so schweifen. Leider passiert es immer wieder, dass ich mich in irgendwelchen Problemen verbeiße oder in irgendwelchen Schwierigkeiten oder negativen Dingen. Und ich spüre dann, wie es mir schwer ums Herz wird, wie meine Stimmung sinkt, wie ich nicht mehr lächeln will. Das ist so die natürliche Richtung, das ist wie die Schwerkraft, das zieht mich nach unten. Ich habe mich leider noch nie dabei ertappt, wie ich über die Liebe und Größe Gottes nachgedacht habe. Das passiert nicht von alleine. Und genau deshalb ist diese Aufforderung von David hier, diese Damen auf dem Bild, die springen ja auch in die Höhe, widersetzt sich dem. Steh auf, mein Herz, meine Seele und lobe Gott. Steh auf gegen das Vergessen, gell? Steh auf gegen diese Dunkelheit, gegen diese Negativität und diese Destruktivität, die uns umgibt und vergiss nicht. Und eins ist wichtig, wenn man jetzt hier nur den Einstieg sieht und nur nicht den Psalm weiß, wie das nachher dann weitergeht. Gott ist kein Gott, der das Lob von uns braucht. Gell? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht wie die Gastgeberin oder der Gastgeber, wo man eingeladen ist und dann gibt es da eine schöne Suppe. Die Suppe, die ist allerdings eigentlich gar nicht so gut, aber die Gastgeberin, die jammert dann ein bisschen rum und oh, das war schwierig und so. Und dann sage ich natürlich immer pflichtschuldig, oh, das ist super lecker. Und alle sagen, super lecker. Gell? Und hinterher sind zwei Käschen Sprudel leer, weil der Durst so groß war. So ist Gott nicht. Der braucht das Lob nicht. Der braucht nicht unser Lob. Der braucht es nicht, dass wir ihn loben. Der erwartet es auch nicht. Da gibt's ja auch so, manche sagen, man muss jetzt hier ein Dankopfer bringen. Ich finde, Dank muss kein Opfer sein. Wenn der Dank nicht aus dem Herzen kommt, dann brauchen wir ihn auch nicht aussprechen. Dank kommt freiwillig, kommt gerne. Und Lob, Gottes Lob, kommt auch freiwillig und kommt auch gerne. Und es kommt auch von alleine. Das kommt von alleine, wenn wir nur über Gott nachdenken, wer er ist und was er für uns getan hat. Aber wenn wir es vergessen, wer Gott ist und was er für uns getan hat, wenn wir uns sozusagen von der Schwerkraft mitziehen lassen, runterziehen lassen, dann geht alles verloren und dann verstummt das Lob. Deshalb auf mein Herz, preise den Herrn. Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Und es gibt so viel Grund, Gott zu rühmen und zu loben. David legt los und sagt, all meine Schuld hat er mir vergeben, meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Und das ist total wild, gell? Wer sagt es? David im Alten Testament, gell? Der Vorfahre von Jesus selbst, von dem wir sagen, der für unsere Schuld gestorben ist. Also das gab es schon früher, die Vergebung Gottes. Und der David war ja jetzt keiner, der im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und der dann mal im Kindergarten einen Legostein nicht zurückgebracht hat. Und das war so in etwa die größte Schuld, die er auf sich geladen hat. Gell? Das war nicht so. Bei David, wenn man die 10 Gebote nimmt, würde ich mal sagen, ab Gebot 3 hat er sich an jedem Gebotsbruch beteiligt. Lügen, er hat gelogen, er hat gestohlen, er hat die Ehe gebrochen, fremde Frauen und Besitz begehrt, und er hat gemordet. Er war ein Mörder. David war ein Mörder. Es war kein ganz einfacher Mensch, nicht ganz harmlos, was der alles auf dem Kerbholz hatte. Und Gott fällt ein schwieriges Urteil über David. Gott sagt selbst zu David, als David dann einen Tempel bauen will für Gott, sagt Gott zu David, du darfst den Tempel nicht bauen. Warum? Weil an deinen Händen klebt zu viel Blut. Du hast Blut an den Händen. Ja? Das ist David, der Mann mit den blutigen Händen, der Mörder und Ehebrecher. Das gehört auch zu ihm. Aber der David kann sagen, wenn er seine Hände anschaut, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Meine Schuld ist mir vergeben. Auf mein Herz, preise den Herrn. Und über dieser Erkenntnis kann er Gott preisen, kann er jubeln. Und ich finde es so wichtig. Ich finde es so wichtig, was wir hier bei David sehen, dass er Schuld immer in Zusammenhang von Vergebung sieht und benennt. Wenn ich über meine Schuld nachdenke, und das passiert eben auch immer wieder steigt sie auf, gell, wenn ich meine blutigen Hände sehe, dann vergesse ich manchmal, über die Vergebung nachzudenken, gell, und dann schäme ich mich. Das verknüpft mit Schamgefühlen, mit Schuldgefühlen, mit Selbstanklagen. Aber der Punkt ist, alle, die Ja gesagt haben zum Leben mit Jesus Christus, wir wissen, uns ist vergeben. Und deshalb ist die Einladung, Schuld und Vergebung immer, immer zusammen zu denken und zu sehen. Die eigene Schuld nie, ohne die Vergebung Gottes zu meditieren und zu bewegen. Die Schuld kommt hoch, die steigt auf, das ist ganz normal. Ich kenne es von mir, ich kenne es von Gesprächen mit verschiedenen Leuten. Die wird irgendwie angetriggert und dann kommt diese Scham und diese Dunkelheit. Dann gilt es immer, die Vergebung auch zu sehen. Als Christen denken wir Schuld und Vergebung immer zusammen. Immer zusammen. Gott hat David den Ehebruch vergeben. Gott hat David den Mord vergeben. Gott hat David die Lügen vergeben. Und Gott hat David dieses ganze Blut, das an seinen Händen klebt, abgewaschen. Und so kann David sagen, ja, ich sehe meine Schuld, aber ich sehe auch, dass diese Schuld mir vergeben ist. Beides, ich sehe Schuld und Vergebung zusammen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich Gott nur preisen. Auf mein Herz, preise den Herrn. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn wir von Schuld reden. Wenn du an deine Hände, wo sagst du, wo habe ich blutige Hände? Wo klebt Blut an meinen Händen? Bildlich, hoffentlich nur. Wo bin ich schuldig geworden? Wenn du diese Erinnerung nimmst, dann verknüpf sie mit der Erinnerung und mit dem Wissen, meine Schuld ist mir vergeben. Schuld und Vergebung gehört zusammen. Und dann wird die Schuld ein Grund zum Lobpreis, weil ich weiß, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ich bin frei, wahrhaft frei. Und die Schuld offenbart Gottes Wesen, zeigt uns, wer Gott im Himmel wirklich ist. Ein Gott, der vergibt und der es schon nicht ausgehalten hat, lange bevor sein Sohn Jesus auf der Welt war, zu vergeben. Schon da hat er vergeben wollen, dürfen müssen. Er hat es schon getan, weil es in seinem Wesen liegt. Gott vergibt. Auf mein Herz, preise den Herrn. In unserer Welt haben wir keinen guten Umgang mit Schuld. Da gibt es keine Vergebung. Da wird die Schuld aufgerechnet, aufgezählt, abgerechnet. Gott ist anders. Er vergibt uns. Und deshalb gibt es viel, viel Grund zur Freude. Und das Ganze geht dann auch weiter. Das ist ja nur der Auftakt, diese Vergebung. Oder der David, der jubelt dann weiter, sagt, von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Gell? Was für ein Wort von David. Gell? Von aller Krankheit bin ich geheilt. Dem Tode, der Gruft, dem Grab. Ich lag quasi schon im Loch, aber Gott hat mich wieder rausgeholt, rausgezogen, mit guten Gaben und Barmherzigkeit überschüttet. Da denken wir an Psalm 23, wer den kennt. Und erhält mein Leben. Täglich bekomme ich neue Kraft. Was für ein starkes Wort. Das ist die Erfahrung von David. Jetzt leben wir in einer dunklen Welt und wir leben in einer negativen Welt und wir leben in einer gefährlichen Welt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gell? Wir sind bedroht, unser Leben ist bedroht durch Krankheiten, durch Tod, durch Unfälle. Aber wir leben noch. Ich lebe noch. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, ich schätze mal, ich war schon 50 Mal krank in meinem Leben. 50 Mal. Und ich bin jedes Mal geheilt worden. Ich bin immer wieder gesund geworden. Wir sind schon, haben so die Negativbrille auf, dass wir das gar nicht mehr sehen. 50 Mal geheilt worden. Heilung ist der Normalfall eigentlich. Die Gesundheit ist der Normalfall. Wir werden wieder gesund. Gott schenkt uns wieder Gesundheit. Die allermeisten können wahrscheinlich sogar Geschichten erzählen, wo sie dem Tod von der Schippe gesprungen sind. 1978, als meine Mutter in den Wehen lag mit mir, Kreiskrankenhaus Überlingen, hat sich ihr Muttermund nicht geöffnet. Und damals hat man dann beschlossen, naja, der Bub muss ja irgendwie raus. Und dann gab es einen Kaiserschnitt. Und als sie mich da rausgeholt haben, haben sie festgestellt, Nabelschnur um den Hals gewickelt. Ich lebe, ich darf leben. Es ging schon mit einem Wunder los. Gott hat mich dem Tod entrissen, dem Grab entrissen. Und da stehe ich nicht alleine. Von vielen habe ich schon Geschichten gehört, wie sie knapp dem Tod entronnen sind, knapp an einem Unfall vorbei, von einer Krankheit wieder geheilt worden sind. Jeder, der heute hier sitzt und atmet, kann mit mir sagen, Gott will, dass ich lebe. Gott will, dass ich lebe. Ich darf jetzt leben. Ich wurde geheilt. Ich wurde dem Tod entrissen. Und Gott erneuert meine Kraft. Die allermeisten werden heute geschlafen haben. Regeneriert. Neue Kraft. Ich werde von Gott versorgt. Das Bild hier ist, und da ist eigentlich die Bibel auch ganz klar, wenn Gott das Licht ausschaltet, gibt es kein Leben mehr. Wir leben nur, solange Gott uns am Leben hält. Jeder Einzelne und die Menschheit als Ganzes. Jede Sekunde, die wir leben und leben dürfen, jeden Atemzug, den wir tun und tun dürfen, verdanken wir alleine Gott. Und dass wir hier sind, ja wirklich, dass wir hier sind und dass wir leben, das ist ein Grund, dankbar zu sein. Gott will, dass du lebst, sonst wärst du nämlich schon lange tot. Gott will, dass du lebst. Und das ist ein Grund zur Freude. Auf mein Herz. Preise den Herrn. Jetzt hat natürlich dieser Vers auch noch sowas wie eine Rückseite. Wenn ich sage, okay, David, der das geschrieben hat, naja, der ist ja auch gestorben an irgendeiner Krankheit, nehme ich mal an. Und von Adler kann ja hier nicht die Rede sein, eher von Archaeopteryx, gell? Also von so einem ausgestorbenen Flugsaurier, der ist ja schon lange verrottet, von dem ist ja nichts mehr da. Das stimmt doch gar nicht. Das Ganze hat noch wie... Das ist wie eine Buchseite und wenn man das kehrt, dann sieht man noch die Rückseite. Das ist auch ein prophetisches Wort, was David hier verfasst hat. Das beschreibt auch das Leben nach dem Leben. Als Christen vertrauen wir darauf. Wer im Vertrauen auf Jesus Christus stirbt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird auferstehen. Und wir vertrauen darauf, weil wir wissen, dass Jesus ja genau von den Toten auferstanden ist. Und deshalb binden wir uns in der Taufe, in allem klammern wir uns an Jesus und halten uns an ihm fest im Sterben, damit wir nachher, wenn wir selber tot sind, dieselbe Auferstehung auch erleben und erfahren. Und das sozusagen im Rückblick von der Zukunft gesprochen, dieser Psalm, vom Leben nach dem Leben. Wenn wir einmal bei Gott sind, ist dieser Psalm ja auch verfasst. Das ist wie die Rückseite von diesem Text. Gell? Der Herr greift ein mit heilvollen Taten. Halt, da sind wir schon im nächsten Vers, gehen wir nochmal zurück. Gell? Er hat mich dem Tode entrissen. Er hat mich auferstehen lassen. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Gell? Er erhält mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft. Das gilt und es gilt umso mehr für das Leben nach dem Leben. Und ich lade alle ein, die entweder trauern mit jemand, der verstorben ist oder die nicht mehr so viel Kraft verspüren, die vielleicht gar nicht mehr beweglich sind, die nur noch unter Schmerzen laufen können oder gar nicht mehr laufen können und beim Livestream dabei sind, weil sie liegen oder liegen müssen. Und ich lade euch ein, mit mir vom Flug des Adlers zu träumen. Das ist die Zukunft für alle, die Ja zu Jesus gesagt haben. Im Leben nach dem Tod wirst du so frei sein und so majestätisch und so kraftvoll und so erhaben wie ein Adler. Das ist das, was uns erwartet. Vielleicht wird es in diesem Leben nichts mehr, weil Gott sagt, okay, das war's, deine Zeit ist um. Aber im zukünftigen Leben, im Leben nach dem Leben, wirst du so majestätisch und frei sein, so erhaben und so kraftvoll, wie ein Adler, ohne Schmerzen und ohne Leid, wirst du dich bewegen können und wirst erleben, dass das in voller Wahrheit zutrifft. Gott erhält mein Leben und er macht mich jung und stark wie ein Adler. Auf mein Herz, preise den Herrn. Und dann geht's weiter. Der Herr greift ein mit machtvollen Taten, den Unterdrückten verschafft er Recht. Mose hat er eingeweiht in seine Pläne, Israel hat er seine Wunder sehen lassen. Jetzt bezieht sich David auf das, was Gott schon in der Geschichte gemacht hat. Wenn du sagst, na, ich weiß ja nicht, ich habe das in meinem Leben noch nicht so stark erlebt. Klar, ich lebe, ich bin schon geheilt und so weiter. Aber ist das wirklich, wie ist dieser Gott? Wie ist dieser himmlische Vater? Mose hat's erlebt. Israel hat's erlebt. Zur Zeit von David gab's ja noch keine Bibel. Wir haben die Bibel. Wir können nachlesen, wie dieser Gott ist. Und der wählt sich als sein zentraler Eingriff in die Menschheitsgeschichte aus, dass er ein unterdrücktes Sklavenvolk von der damaligen Supermacht unterdrückt, befreit. So beschließt Gott, in die Menschheitsgeschichte einzugreifen. Spektakulärer geht's kaum. Da nimmt die Letzten von den Letzten, die unbedeutend sind, die unwichtig sind, und sagt, euch hole ich raus, euch führe ich in die Freiheit und mit euch schreibe ich neue Geschichte. So zeigt sich Gott, so offenbart sich Gott, so ist Gott. Das finde ich enorm und extrem beglückend. Wir leben ja in einer Zeit voller Nachrichten. Voller schwieriger Nachrichten. Manche unterscheiden ja, es gibt die Mainstream-Medien und dann gibt's ja noch die alternativen Medien. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Unterscheidung treffen müssen, weil in der Regel haben beide nur schlechte Nachrichten und sind beide nur dunkel und negativ, gell? Spielt doch gar keine Rolle, welche Art von Medien ich dann konsumiere. Es ist wichtig, informiert zu bleiben, keine Frage. Aber es ist umso wichtiger, dass wir die guten Nachrichten lesen. Die finden wir in der Bibel und die konsumieren, wer Gott ist. Dann kommen wir raus aus diesem Strudel, raus aus diesem Negativen und Düsteren. Wir sehen, da gibt's einen, der greift ein, der schreibt Geschichte. Und der steht auf der Seite der Unterdrückten und der Schwachen. Und dann geht's weiter. Auf mein Herz, preise den Herrn. Das wäre dann Verse 8, 9, 10. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immerfort an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es verdienten. Unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. Ich finde, das ist der schönste Abschnitt in diesem ganzen Psalm 103. Wir lernen da was über Gott. Das ist unfassbar beglückend. Gott rechnet Schuld nicht an. Gott rächt sich nicht für Schuld. In unserer Welt, die so negativ ist, da wird Schuld immer verrechnet, gell? Und immer aufgerechnet und immer gerecht. Gell? Ja, die Israelis, die sind gekommen und haben uns unser Land weggenommen. Und deshalb müssen wir jetzt. Und die NATO hat und die haben und die haben. Und 1909 wurde der Thronfolger in Serbien erschossen. Deshalb dies und alles. Das hört nie auf. Das geht immer weiter. Gell? Wird die Schuld verrechnet und gerecht. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Deshalb ist unsere Welt so dunkel und so negativ. Gott ist nicht so. Können wir uns das vorstellen? Gott ist nicht so. Ihm ist es nicht egal, wie wir leben und was wir tun. Er nimmt unsere Schuld sehr ernst. Er kann zornig sein, er kann wütend sein, er kann traurig sein. So beschreibt es die Bibel. Aber er trägt uns die Schuld nicht nach. Wenn wir uns ihm zuwenden, vergisst er unsere Schuld. Unglaublich, unglaublich, unglaubliches Glück. Und ich habe das große Glück, mit einer Frau verheiratet zu sein, die ein paar schöne Eigenschaften hat. Aber die allerschönste Eigenschaft ist, dass sie nicht nachtragend ist. Nicht nachtragend. Und an der Stelle ist sie wie Gott. Ich glaube, ich könnte es sogar ausnutzen. Ich glaube, ich könnte sie morgens beleidigen und abends könnten wir trotzdem romantisch essen gehen. So ist die. Gell? Was für ein Glück. Das geht nicht wochenlang, monatelang hält sie mir das vor und schmiert sie mir das aufs Brot. Immer wieder endlos und rächt sich dann auch noch. Sie ist dement an dem Punkt. Sie vergisst es. Gell? Was für ein Geschenk, was für ein Glück. Und Gott genau dasselbe. Gott ist blind und taub, wenn es um unsere Schuld geht. Er sieht sie und er vergibt sie und vergisst sie. Er ist weg, vergeben und vergessen. Und das macht das Leben so lebenswert. Das bringt so viel Freiheit und Glück ins Leben. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Können wir uns das vorstellen? Wir klagen uns noch jahrzehntelang an für unsere Schuld. Müssen wir nicht. Da gibt es eine Vergebung. Gott, der hat es vergessen. Wer ist blind und taub an der Stelle, hat Erinnerungslücken, will nicht mehr drüber nachdenken. Er will nicht mehr über unsere Schuld nachdenken, die wir vor 30 oder 40 oder vor 20 oder vor 10 Jahren. Und vermutlich will er auch nicht, dass wir ständig über die Schuld unserer Väter vor 50 Jahren nachdenken. Er selber tut's doch auch nicht. Er tut's nicht. Er sieht unsere Schuld, er vergibt uns und leidet daran. Und dann lässt er's los und lässt uns in die Freiheit, entlässt uns in die Freiheit, ohne diesen Ballast. Dann können wir es doch mit uns genauso tun und auch mit unseren Mitmenschen. Und dann wird die Welt nicht mehr so negativ und so dunkel. Und dann hört dieses blöde Rechenspiel mal auf, du hast und deshalb machen wir jetzt und der hat, deshalb machen wir jetzt und jetzt müssen wir reagieren, weil wenn wir nicht reagieren und dann hört es auf. Endlich Ruhe, endlich Frieden, endlich Freiheit. So ist Gott. Warum können wir nicht ein bisschen mehr sein wie Gott? Nur ein bisschen mehr. Und ich glaube, der Weg ist, dass wir über Gott nachdenken, über ihn nachdenken, über ihn meditieren. Dann werden wir verwandelt. Und dann geht's weiter. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten von Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Gell? So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. Gestern durfte ich noch beim Männerwochenende dabei sein, da haben wir eine Wanderung gemacht. Wir sind auf den K2 hoch, also Kanisfluh im Bregenzer Wald 2, weil es war nicht der höchste Gipfel vom Kanisfluh. Aber ich stand dann da oben und dann ist mir dieser Vers eingefallen. Gell? Wir haben gesehen, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden, dieser unermesslich weite Himmel, so groß ist die Güte Gottes. Güte ist so ein schönes Wort. Güte heißt nicht, dass man Gutes tut. Gell? Man kann ja Gutes tun und es ist so erbärmlich, dass das schon wieder zum Kotzen ist. Güte heißt, dass man gut ist und weil man gut ist, deshalb Gutes tut. Nicht einfach nur Gutes tut, sondern aus dem Gutsein heraus Gutes tut. Die Güte Gottes ist so groß, so weit wie der Himmel. Egal, wo ich hingehe in dieser Welt, ich bin immer in dieser Güte. Ich kann dieser Güte gar nicht ausweichen. So ist Gottes Wesen. Was für ein Geschenk, was für ein Glück, mit was für einem Gott haben wir es hier zu tun, der Erbarmen hat, wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat. Wenn du in deinem Leben erlebt hast, dass dein Vater mit dir Erbarmen hatte, an irgendeiner Stelle, vielleicht nur einmal im Leben, dann kultivier dir diese Erinnerung, bewahr dir diese Erinnerung. Denn an diesem Moment, als dein Vater mit dir Erbarmen hatte, bei mir war es, als ich seinen schönen Land Rover geschrottet habe, in diesem einen Moment hast du Gott erlebt. War dein Vater wie Gott? Hat dein Vater einen göttlichen Charakterzug an den Tag gelegt. Und wenn das nur einmal war, wenn er nur einmal Erbarmen mit dir hatte, halt diese Erinnerung fest. Da kannst du Gott erleben, da spürst du Gott drin, da merkst du und kannst auch emotional erfassen, wie Gott ist. Gott hat Erbarmen und ist voller Güte. Menschenskinder, was sind wir für privilegierte Menschen? Was sind wir für privilegierte Menschen? Und was ist es für ein Glück, darüber nachzudenken, wie Gott ist? Wie Gott ist. Und es geht weiter. Jetzt haben wir noch ein bisschen einen Textbolle, sage ich mal. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie das Gras. Es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen, bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln. Und wenn sie nur seinem Bund treu bleiben und nach seinen Geboten leben. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt in meinem Leben? Wir sterben, wir sind vergängliche Wesen. Überhaupt ist alles vergänglich, alles vergeht und wird alt und kaputt. Alles verliert sich irgendwie. Aber eines, eines ändert sich nicht. Und das ist die Güte Gottes. Wie war Gott schon vor Beginn der Schöpfung? Voller Güte. Und wie war er zur Zeit der Neandertaler und vom Ötzi und den Pfahlbautenbewohnern? Voller Güte. Wie war er zur Zeit Davids und Abrahams und Mose? Voller Güte. Wie war er zur Zeit von Jesus und seinen Jüngern? Voller Güte. Wie war er hier im Mittelalter? Voller Güte. Wie ist er jetzt? Voller Güte. Und wie wird er sein im Jahr 2020, wenn das Raumschiff Enterprise auf der Suche nach neuen Leben, neuen Galaxien durchs Weltall fährt? Voller Güte. Voller Güte. Wisst ihr, dass die ganze Negativität und Destruktivität eine Ausnahmeerscheinung ist? Das ist ein Pups in der Zeit. Am Anfang steht die Güte Gottes und am Ende steht die Güte Gottes. Und dazwischen ist zugegeben eine schwierige Zeit, da sind wir gerade drin. Aber am Ende steht die Güte und die Liebe Gottes, so wie am Anfang. Da geht's wieder hin. Und deshalb können wir übrigens auch gut Kinder in die Welt setzen, wie man so schön sagt. Weil die Aussichten sind bestens. Bestens. Solange sie Gott ehren oder Furcht haben vor Gott, in der Beziehung zu ihm stehen. Die Güte Gottes wird nicht vergehen. Alles andere mag vergehen, aber die Liebe Gottes und seine Hinwendung zu uns Menschen, die wird bleiben. Soll doch nur einer so einen Spruch ziehen, ja, in so eine Welt will ich keine Kinder setzen. Doch, unbedingt. Denn die Güte Gottes, die bleibt und die wird alles andere überwinden. Was für ein Geschenk. Jetzt lasse ich noch den letzten Teil weg vom Psalm und wir kommen dann zum letzten Vers. Preist den Herrn, ihr Geschöpfe, alle, wo immer ihr lebt, in seinem Reich, in Gottes Reich, weil er der Herr ist. Auch du, mein Herz, preise den Herrn, preise den Herrn. So ein Geschenk. Wir leben in einer negativen und destruktiven Welt. Ja, das ist so. Aber wenn wir auf Gott blicken, über ihn nachdenken, seine Güte, Barmherzigkeit und Liebe bewegen und meditieren, dann erheben wir uns gleichsam. Und noch was passiert, wir verwandeln uns gleichsam. Und die Welt verwandelt sich mit uns. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns vergibt und wir beginnen, unseren Mitmenschen zu vergeben, dann verändert sich was. Gerade in dieser negativen Welt. Dann kommt Vergebung in die Welt. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott gütig ist und selber beginnen, gütiger zu werden, dann verwandelt sich was. Dann wird unsere Welt gütiger als Ganzes. So ein Geschenk, so wunderbar. Ich bitte mal die Lobpreisband schon nach vorne, dann könnt ihr euch schon mal einrichten. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Lobpreiszeit. Das Gebets- und Segnungsteam steht auch vorne für euch bereit. Und wir dachten im Vorfeld, es wäre noch schön, wenn wir Geschichten hören, positive Geschichten von unserem Vater im Himmel. Im Fachjargon nennt man das Zeugnisse, hat aber mit der Schule nichts zu tun. Das ist einfach nur ein kleiner Bericht, wo jemand sagt, ich habe Folgendes mit Gott erlebt und das lässt mich jubeln. Das öffnet mein Herz. Hier wird Gottes Güte und Liebe sichtbar. Wir zwischen dem dritten und vierten Lied von der Lobpreiszeit möchten wir eine kurze Pause machen und es wäre schön, wenn wir zwei solche Berichte hören könnten, wo ihr sagt, ja, ich habe das auch erlebt mit meinem himmlischen Vater. Und das möchte ich teilen, das werde ich teilen. Kommt bitte zu uns nach vorne, zu Martina und oder zu mir. Und dann beraten wir gemeinsam, passt dieser Beitrag oder nicht. Wenn wir dann noch zwei schöne Beiträge haben, die uns jubeln lassen, das wäre ganz fantastisch. Das wäre wie ein Protest gegen all diese schwierigen Nachrichten und Botschaften, die wir den lieben langen Tag hören. Ja, und so gehen wir jetzt gemeinsam in die Lobpreiszeit hinein. Ich bete noch und dann darf unser Jubel, begründeter Jubel, aufsteigen zu Gott im Himmel. Hey, lieber Vater, danke für dein Wort. Und ich bin so bewegt und erfüllt von deiner Güte und Liebe und deiner Treue und Bereitschaft zu vergeben. Ich kann gar nicht fassen, was für ein großes Glück ist, dich zu kennen, von dir geliebt zu sein und dich lieben zu dürfen. Und so gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit und ich bitte dich, dass wir dir nahe sind, du uns deine Nähe schenkst und es uns auch gelingt, aus dieser Dunkelheit auszusteigen und zu dir ins Licht hineinzukommen. Amen.